Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solo-Folgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Willkommen zum neuen Podcast-Interview. Heute habe ich einen ganz besonderen Gründer hier, und zwar den Justus. Er ist Geschäftsführer von Pedal Bros, und das Thema Pedal beschäftigt mich die letzten Monate ganz intensiv, vielleicht dich auch. Und ich bin auf Justus aufmerksam geworden über einen Artikel in der Gründerszene. Und ich fand super spannend, da so ein bisschen reinzulesen, wie eben dieser unternehmerische Weg aussieht. Von daher, Justus, willkommen. Hol uns gerne einmal rein mit einer kurzen Frage. Was würdest du machen, wenn du jetzt in diesem Moment 100.000 auf dem Geschäftskonto vorfindest? Was würdest du jetzt gerade mit diesem Geld machen?
Ja, erstmal Servus zusammen. Ich glaube, ich würde schauen, dass wir eine neue Location finden und direkt eine neue aufmachen und dann den Weg über die Investoren sparen.
Okay, ja, nice. Also das heißt, neue Halle aufmachen. Die bestehende, die gibt es jetzt seit 4 Monaten, wenn ich das richtig gelesen habe. Hol uns gerne einmal rein. Also wie ist jetzt so dein Start auch als Geschäftsführer von Pedal Bros, wenn du zurückblickst?
Ja, recht intensiv, würde ich sagen. Es ist zwar in Anführungsstrichen nur eine Sporthalle, die wir da aufgestellt haben, aber dadurch, dass ich davor überhaupt gar keine Erfahrung hatte, wie operative Geschäfte laufen, ja, wie Lieferketten laufen, sowas wie Food and Beverage Einkauf, habe ich noch nie gemacht, hatte ich keine Ahnung von. Und da erstmal reinzukommen, war es dann doch recht anspruchsvoll. Aber ich muss sagen, seitdem die Halle offen ist, wir viel positives Feedback bekommen, gibt es schon echt recht viel Energie, da auch weiterzumachen und noch mehr Energie reinzustecken und neue Projekte anzufahren. Also ich glaube, die härteste Zeit waren die 3-4 Monate vor der Eröffnung, wo man eben noch nicht so sicher wusste, wo geht der ganze Spaß hier eigentlich hin.
Ja, vielleicht fangen wir da auch mal an. Ich habe jetzt schon direkt ein paar Fragen, ne, zum Status quo, und gleichzeitig finde ich ja deinen Weg auch unglaublich spannend. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, die Pedal-Halle jetzt in Berlin zu eröffnen? Magst du uns einmal reinholen? Also was hast du jetzt vor Pedal Bros gemacht und was war so initial der Auslöser zu sagen, ey, ich mache das jetzt einfach?
Also eigentlich war ich mitten im Jurastudium. Ich habe vor 10 Jahren das erste Mal gespielt in Südspanien Paddel und habe dann seit 4 Jahren circa, also seit Ende Corona würde ich sagen, 2022, habe ich mit den Jungs angefangen, Paddel zu spielen. Und da sind wir dann eigentlich einmal die Woche hingegangen. Und so wie es, glaube ich, bei jedem Zweiten ist, der es spielt, kam dann recht schnell die Idee, okay, ja, keine Ahnung, warum nicht einfach selber machen. Und ja, dann war das Repetitorium, das heißt recht viel Lernen fürs erste Staatsexamen. Und ja, da wird man aufgrund der Eintönigkeit dann doch schnell getrieben, doch was anderes noch zu machen. Und dann haben wir die GmbH vor 2 Jahren ungefähr, ein bisschen weniger als 2 Jahren gegründet und dann eher auf gut Glück Hallen gesucht, ne, links und rechts geschaut, dann mit Glück die Halle gefunden und da dann ja dieses ganze Bauverfahren losgelegt. Also grundsätzlich eigentlich Jurist oder hoffentlich bald auch dann Vorjurist, aber dann kurz mal die Ausfahrt genommen und gesagt, hey, das soll hier eine coole Sache, Hobby zum Job machen, eigentlich auch eine ganz, ganz gute Idee. Und so ging es dann los, ja.
Ja, und jetzt sagst du so 2 Jahre, ne? Also von GmbH-Gründung eben, bis es jetzt so richtig auch ins Operative geht. Also was war so jetzt am schwierigsten? Was würdest du sagen, war so die größte Challenge bei der Gründung?
Ja, also ich glaube allgemein beim Paddel ist das Toughste, eine Halle zu finden, die geeignet ist für den Sport und auch eine Halle zu finden, die vom Baurechtlichen her passt, dass man die Genehmigung dafür bekommt. Ist natürlich bei alten Tennishallen nicht ganz so kompliziert, aber bei so einer Industriehalle, wie wir sie jetzt haben, war das schon recht tough, weil die Genehmigung in einem Industriegebiet für Sportzwecke hat nochmal ein ganz anderes Gewicht. Und deswegen würde ich sagen, das war zwar nicht das Anspruchsvolle vom Aufwand her, aber es war das Anspruchsvolle mental, da dann irgendwie am Ball zu bleiben und die 9 Monate, in denen wir auf die Nutzungsänderung gewartet haben, da irgendwie am Ball zu bleiben und positiv zu denken, dass es dann auch klappen wird, ne?
Ja, okay. Und wenn du jetzt sagst, so 9 Monate gewartet, habt ihr in der Zeit dann trotzdem irgendwie schon weitergearbeitet am Geschäftsmodell und du bist auch, glaube ich, mit einem Co-Founder drin, ne? Also ja, wie habt ihr euch da aufgeteilt?
Ja, ich bin mit dem Dylan damit drin. Der hatte schon eine Halle aufgemacht gehabt in Holland oder in den Niederlanden. Deswegen wusste er ein bisschen mehr Bescheid darüber, wo können wir Plätze vielleicht kaufen, wo können wir Equipment auch herholen. Tatsächlich waren aber die 9 Monate dadurch, dass die Genehmigung eigentlich eher nicht kommen sollte. Also ich war ob meiner Einschätzung ziemlich sicher, dass wir sie nicht bekommen würden, haben wir in den 9 Monaten eher weniger gemacht. Wir haben zwar die Firmen ausgesucht, wo wir dann die Plätze beziehen werden. Wir haben die Firmen ausgesucht, wo wir den Boden beziehen werden. Auch die Container für Sanitär, da haben wir die ganzen Sachen ausgelegt und das ganze Rechtliche. Ne? Also hier mit dem Steuerberater ist alles aufgezogen. Das habe ich schon auch in der Zeit schon gemacht gehabt. So wie dann die Schanke-Lizenzen und sowas geholt. Aber als die Genehmigung dann da war, hatte ich trotzdem das Gefühl, dass ich 9 Monate lang nichts gemacht habe. Deswegen, ich kann es gar nicht so genau sagen, was da passiert ist.
Ja, und hattet ihr Unterstützung, also extern, oder seid ihr da jetzt echt einfach selber vorgeprescht und habt geguckt, okay, was braucht es jetzt, ne? Du hast von den Lizenzen gerade gesprochen, vom Court selber, also wie bist du vorgegangen?
Nee, wir hatten keine Unterstützung und eigentlich haben wir einfach alles gemacht und dann geguckt, wie es aussieht. Also wir haben, also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich nur bei so einer Halle, ne, der Boden muss stimmen, die Plätze müssen gut ausschauen. Es ist auch cool, wenn die internen Laden halbwegs ordentlich ausschauen. Und der ganze Rest war eigentlich Learning by Doing, beziehungsweise aufgrund von der juristischen Vorerfahrung da ein bisschen das Auge drauf gehabt, wo man vielleicht dann doch Expertise braucht und sich belesen sollte. Aber der ganze Rest einfach mal gemacht, sagen wir mal so. Ne?
Okay, cool. Also das ist ja ganz oft so ein bisschen der Tenor, ne? Dieses einfach mal machen und dann auch gucken, was passiert on the way. Und gleichzeitig jetzt bei so einer Paddle-Halle sprechen wir ja auch von einem größeren Investment, ne? Also von der Finanzierungsseite her, das ist was anderes, als wenn du jetzt irgendwie gründest und startest mit Consulting. Also wie habt ihr dieses ganze Thema gestemmt und wie seid ihr das überhaupt angegangen? Also erstmal, ne, die ganze Finanzierung überhaupt im Vorfeld zu planen und die dann auch zu realisieren.
Also vielleicht muss man dazu erstmal sagen, dass wir beide von BWL recht wenig Ahnung hatten, war unser Businessplan, glaube ich, super, super schlecht. Und jetzt, wo ich die ersten 4 Monate mir anschaue, sind auch alle Rechnungen nicht aufgegangen, so wie ich mir sie vorgestellt hatte. Das Gute ist, sie gingen in die richtige Richtung nicht auf. Das war ein Vorteil. Mhm. Wir haben trotzdem eine Venture Capital Firma überzeugen können von uns. Aber da haben die Konditionen nicht gestimmt. Und das war noch so eine Sache, die ich aus dem ersten Semester Jura kannte, ist, sobald dich jemand persönlich haften lässt, sagst du nein. Und die meinten eben, ey, wir wollen, dass ihr persönlich haftet für diese Investitionssumme. Und da dann eben nach der Empfehlung, die ich gehört hatte, nein zu sagen, haben wir dann direkt gesagt, nee, sowas machen wir nicht. Da werden wir irgendwie auf die Füße fallen oder wenn es nicht klappen sollte, was passiert dann? Und dann hatten wir tatsächlich Glück, dass aus dem privaten Umfeld ein paar Leute mitbekommen haben, dass wir das jetzt machen wollen, wo die Kinder eben auch Paddle spielen und so ein bisschen das Bewusstsein dafür da ist, okay, das ist ein Sport, der kommt, um zu bleiben. Und aufgrund der Größe unserer Halle war dann auch recht schnell klar, okay, das ist eigentlich eine recht sichere Nummer. Haben wir dann tatsächlich über 2 weitere Investoren dann das Geld einsammeln können, über Privatinvestoren, genau. Weil die Bank uns nicht finanzieren wollte, weil Gründerkredit nicht möglich war, weil eben ich noch in der Kanzlei gearbeitet habe und mein Partner eben in Holland auch mehrere Jobs noch hat. Deswegen haben wir die nicht bekommen.
Ja, okay, wie cool, dass du das jetzt so teilst, ne? Also einmal die juristische Perspektive, ich glaube, das ist schon mal ganz hilfreich, aber auch die Tatsache, also was gibt es für Finanzierungsformen? Ich spreche dann immer ganz gerne vom Bootstrapping, ne? Dass es natürlich auch Investitionen geben kann, dann aus dem familiären Umfeld, Freundeskreis, was auch immer, um sowas zu stemmen. Und jetzt hast du gerade gesagt, die Größe der Halle, das sei eine sichere Nummer. Kannst du das nochmal kurz erläutern? Also wie groß ist die Halle und wo sagst du, diese Sicherheit, die hast du von Anfang an auch ganz gut kalkulieren können?
Ja, also wir haben jetzt 2700 Quadratmeter, glaube ich, die wir bewirtschaften mit insgesamt 8 Courts. Das heißt, wir sind aktuell noch die größte Indoor-Halle in Berlin. Und die Lage, die wir haben bei der Halle, ist zwar keine A-Lage, ne, es ist aber trotzdem direkt gelegen an der Autobahn. Und es ist schon klar, dass 1-2 Hallen auch in den nächsten 5-6 Jahren, dadurch, dass so viele neue kommen werden, da bin ich mir ganz sicher, dann auch mit ihrem Konzept nicht lange weitermachen können. Aber wir waren uns eben sicher, dass die Lage auch gerade für den Berliner Norden sehr gut ist und auch für Wedding sehr gut ist, dass unser Einzugsgebiet recht groß ist. Und deswegen zumindest für die nächsten 5 Jahre oder bis wir den Return of Invest haben, eine relativ sichere Nummer darstellt. Die Frage ist eigentlich nur, wann kommt der Return of Invest? Und da hoffe ich natürlich so schnell wie möglich, dass die Investoren dann wieder ausbezahlt werden können.
Mm. Okay. Und wenn du so jetzt zurückguckst, ne, die letzten 4 Monate, du hast schon so eingangs ein bisschen geteilt, was du gerade machst. Du fährst auch gleich wieder zur Halle, hast du gesagt. Also, was sind jetzt so primär deine Aufgabenbereiche?
Ich bin der Auffassung, dass, also unsere Halle ist meines Erachtens schon ganz, ganz cool, so von der Halle itself. Ich glaube, wir müssen jetzt aber in den nächsten 4, 5 Monaten schauen, dass wir den Vorsprung, den wir vor anderen Hallen haben, die jetzt noch dazukommen werden, ich weiß gar nicht, ob die kommen, aber ich bin mir sicher, dass irgendwelche kommen werden, dass wir den nutzen und dass wir jetzt diesen Begriff Community, finde ich den ein bisschen zu inflationär benutzt, aber es ist schon genau das, was wir jetzt eigentlich machen müssen. Wir müssen gucken, dass wir so eine Paddelbros-Gemeinschaft da schaffen und durch regelmäßige Events, auch größere Turniere, ja, es schaffen, dass Leute zu uns kommen, weil sie diese Anlage cool finden, aber auch das Konzept dahinter ganz cool finden. Und ich glaube, da haben wir den Vorteil, dass wir da recht nah dran sind. Ich habe jetzt auch einen Kumpel, der da Vollzeit arbeitet. Und mit ihm zusammen versuchen wir eben diese, ich sage jetzt mal, Community-Grow-Phase von 4, 5 Monaten voll zu bespielen, zu sagen, ey, wir versuchen sehr viel aus, wir versuchen sehr viele Events aus, wir versuchen sehr viele, ja, auch mal ein Ligasystem aus. Und über dieses Probieren gucken wir dann, dass wir einfach so ein bisschen eine Seele bekommen für die Halle, dass die Leute auch ein Gesicht vor Augen haben, wenn sie über Paddelbros sprechen und denken, ne?
Ja, wie spannend, ne? Also ich weiß vor, was du meinst mit diesem Begriff Community. Ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit und gleichzeitig geht es ja am Ende um diese Verbindung, ne? Also wirklich Verbindung zu schaffen. Und ich habe jetzt zur Vorbereitung auch ein paar Posts von dir gesehen auf LinkedIn. Also so dieses, ja, einfach Menschen zusammenzubringen und auch Paddle Bros als Name, ne? Du hast in einem Beitrag auch so ein bisschen erzählt, wie ist das überhaupt entstanden? Vielleicht kannst du damit auch nochmal drauf eingehen, okay, was bedeutet so dieses Konzept für dich? Was bedeutet auch so diese Seele für dich? Also wie ist der entstanden? Hi du, hier spricht Stella und keine Sorge, es geht gleich weiter. Das ist nur eine ganz kurze Erinnerung daran, dass dir diese Folge von meiner Firma Business Wege zur Verfügung gestellt wird und eben nur möglich ist, weil da sämtliche Ressourcen reinfließen. Wenn du daher Unterstützung für dein eigenes Geschäftsmodell wünschst oder auch deinen Nachfolgeprozess planst, kannst du uns jederzeit kontaktieren und ein Erstgespräch vereinbaren. Viel Spaß beim weiteren Hören dieser Folge.
Ja, genau. Also Paddelbros, der Name, der kam eigentlich nur aus der Idee, dass wir schnell einen GmbH-Namen brauchten. Wie so ist, die provisorischen Namen sind immer die, die bleiben. Und deswegen aber nicht die Idee, dass da irgendwelche Bros nur adressiert sind oder wir irgendwelche Broker-Bros oder sonst irgendwas sind, sondern es war einfach nur auf uns bezogen und mit dem Namen sind wir dann losgelegt. Aber die Idee eigentlich, die hinter Paddelbros steckt, ist vielmehr dieser, ja, Vibe, den man auch beim Paddelspielen hat in Spanien. Also mehr dieses Culture. Ich glaube, dass wir ganz anders kulturisiert sind hier in Deutschland, also dieses länger bleiben und auch lange sitzen bleiben, ist ein Thema, das muss man erst wieder aufleben lassen, weil ich habe das Gefühl, dass Sport auch eher wie ein Termin ist, den man im Kalender hat. Man kommt hin und dann geht man direkt wieder. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir diesen Termin so ein bisschen weicher machen und sagen, ey, ihr kommt zu Paddelbros und habt eine gute Zeit. Und das heißt auch, dass ihr, ne, klar, ihr spielt Paddel, aber dass ihr danach auch noch mit euren Freunden sitzen bleibt und einfach in diesen lockeren Austausch kommt. Also genau dieses soziale Gefühl ist genau das, was wir eigentlich versuchen hinzubekommen. Und das lerne ich so ein bisschen, wenn ich immer in Spanien bin und dort sehe, wie die Leute einfach im Umgang ganz anders drauf sind und da dann auch an einem Donnerstag spielen und dann erstmal noch einen Chat haben, keine Ahnung, sehr lange da sitzen bleiben und reden, finde ich das eigentlich voll, ja, entschleunigend einfach. Und darum geht es doch eigentlich beim Sport, geht es doch um diese Gemeinschaft und diese Entschleunigung und dieses Ausbrechen aus dem Alltag. Und das ist, glaube ich, die Idee, die wir so ein bisschen fahren.
Ja, richtig cool, dass du es auch nochmal aufgreifst jetzt so ein bisschen, wie ist es in anderen Kulturen, ne? Weil mein Mann ist aus Mexiko und ich habe selber jahrelang Tennis gespielt. Also da habe ich es auch schon immer gefeiert, einfach so neben dem Court nochmal einen anderen Raum zu haben. Und ich finde jetzt mit Paddle ist es aber eine ganz andere Dynamik, weil einfach wir mit verschiedenen Generationen zusammenkommen können, ne? Und auch wirklich in Verbindung gehen. Also eben nicht nur so diesen Termin, was du so beschreibst, sondern zu sagen, okay, wir schaffen jetzt einen Third Space, das ist so ein Begriff, den hat mir ein anderer Gründer letztens genannt, also einen neuen Platz neben dem Arbeitsplatz, neben dem Wohnort, ne, aber wo wir auch echt Bock haben, so abzuhängen und in Verbindung zu gehen. Ja, also macht total Sinn. Finde ich toll, dass du das auch so aufgreifst und ihr da jetzt guckt, ne, wie könnt ihr das weiter ausbauen? Du bist ja jetzt schon auch so mit Blick auf Jurastudium, so dein Background in einer ganz neuen Rolle, ne? Also als Geschäftsführer, als Entrepreneur, so da sind einfach ganz andere Sachen dran und wichtig. Was würdest du sagen, ist da so gerade eines der größten Learnings? Also wenn du zurückguckst, ne, aus eher wahrscheinlich diesem theoretischen Studienkonstrukt hinzu, wirklich hands-on und du baust jetzt so eine Paddelhalle auf.
Also ich bin extrem süchtig danach zu planen und es hat mir im Studium total gefallen, dass man quasi sehr langfristig planen kann, was lernt man wann, wie, wo. und dann einen vollen Kalender hat, wo man genau weiß, das ist mein Lernstopp für das Thema und das für das Thema und hier mache ich eine Klausur und sonst irgendwas. Und das wirft mich gerade so ein bisschen oder hat mich zunächst aus der Bahn geworfen, dass jetzt sehr viel sehr spontan kommt. Ne? Also es gibt jeden Tag irgendwelche Sachen, wo ich mir denke, huch, da muss ich jetzt aber direkt eine Lösung finden. Und das irgendwie zu managen, ist, glaube ich, gerade so die größte Herausforderung, da den Fokus zu wahren, zu sehen, okay, wir haben langfristig diese rote Linie, die wir fahren. Ne? Wir müssen bis dahin die Sachen schaffen und dann trotzdem genug Zeit zu haben für sehr spontane Probleme oder auch sehr spontane Partnerschaften. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung für mich persönlich, das diesen Wechsel zu bekommen. Ne?
Mhm. Voll. Also ja, ich mache das immer so ganz gerne, indem ich einfach aufteile, was ist so strategisch, was ist operativ, ne? Und gerade da, wo ihr jetzt seid, Also es braucht ja einfach unglaublich viel jetzt erstmal in dieser Anfangsphase für den Aufbau. Und da immer so ein bisschen zu wechseln, ne? Zwischen den Hüten und dem, okay, was ist jetzt gerade dran? Und das vielleicht auch bewusst dann einfach einzuplanen, ne? Also auch die Zeit mal zu nehmen, irgendwie von oben drauf zu gucken, okay, was ist so jetzt eben diese langfristige Vision, die ihr auch fahrt? Macht ihr sowas schon? Also so bewusste Zeiten auch für euch als Co-Founder, um immer wieder zu schauen, sind wir on track?
Nee, bisher noch nicht. Also wir fahren, ja, irgendwie machen wir, ich glaube, wir haben da mit allem so ein bisschen einen anderen Ansatz. Wir gehen einfach ein bisschen mit dem Flow und solange es läuft, ist es irgendwie keine bewusste Zeit, die man sich nimmt, sondern eher, dass man so schaut, okay, diese Woche, die sah jetzt eigentlich gar nicht schlecht aus, die nächste Woche sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Aber wie ist jetzt die langfristige Strategie, dass wir so ein bisschen da locker rangehen? Und ich mache das aber eigentlich eher alles mit mir selber und bei mir im Kopf und trage es dann zu den Mitarbeitern, die vor Ort in der Halle sind, immer aus. Ne? Da haben wir jetzt neulich zum Beispiel ein Meeting mit allen gehabt und gesagt, okay, wir haben jetzt die Bauphase quasi, wo wir noch die Anlage optimiert haben, mehr oder weniger abgeschlossen. Und jetzt sind die nächsten 4 Monate sind jetzt eben diese Grow-Phase. Ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber ich glaube, man versteht, was ich meine, dass wir diese Events aufbauen und alles Mögliche. Und für diese Phase haben wir jetzt einen langfristigen Plan gemacht, was in jedem Monat so passieren muss, dass wir da on track sind. Und dann nach dieser Phase ist, glaube ich, dann endlich die Zeit gekommen, dass wir so ein bisschen in eine Routine reinkommen und das dann alles dann läuft, ja.
Ja, und sind in deinem Umfeld jetzt auch viele, die auch schon gesagt haben, ey, ich habe Bock zu gründen, einfach weil du jetzt so ein bisschen vorweg gehst? Also weil gerade aus dem Studium heraus zu sagen, ich starte was, das ist mir auf jeden Fall nicht so oft begegnet. Wie nimmst du das gerade wahr?
Boah, ich glaube, keiner ist aktuell neidisch auf die Zeit, die man auch einsetzt. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob da irgendjemand da Bock drauf hat, weil die eben sehen, dass ich, keine Ahnung, eigentlich selbst beim Fußball immer nur daran denke, wie man gerade optimieren kann und ich erwische mich auch selber dabei, dass ich häufig nur darüber rede. Von dem her, glaube ich, ist da gerade eher, keiner guckt darauf und sagt, ey, da habe ich auch Bock drauf.
Okay, ja, ist ehrlich, ne? Also spannend. Also bei mir war es damals so, ich habe auch direkt aus dem Master heraus geguckt, wie kann ich unternehmerisch starten und viele sind eher in die Festanstellung gegangen und jetzt nach so ein paar Jahren ist es dann schon so, dass sich auch andere dafür öffnen, ne? Also dass es ein Weg sein kann. Mhm. Aber wie gehst du jetzt gerade mental damit um? Also gerade wenn dein Umfeld vielleicht auch gar nicht aus so vielen Entrepreneurs besteht und es ist ja auch einfach viel, ne? Also gerade auch mit eurem Geschäftsmodell, so dieses immer drüber nachdenken, ne? Kenne ich auch voll. Also wie schaffst du diese mentale Stärke, ne? Also auch wirklich zu sagen, ey, ich glaub da dran und that's my business now.
Ja, ich habe damit noch keinen richtigen Weg gefunden, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass ich habe meine Auszeiten, dann wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, dann versuche ich ganz aktiv abzuschalten. Das musste ich auch erstmal lernen. Ich muss auch ganz aktiv versuchen abzuschalten, wenn ich nach Hause komme und Zeit mit meiner Freundin verbringe. Aber dieses ganze Mentale hat sie mir eigentlich dann beigebracht, dann immer sehr streng gesagt, hier ist es jetzt das Feierabend, jetzt versuch mal an andere Sachen zu denken oder wir unternehmen jetzt mal was, dass du auf andere Gedanken kommst. Es klappt nicht immer, aber ich glaube, das ist ein Weg. Und gerade am Anfang, ich weiß noch, in den ersten Wochen, da war ich immer total unter Strom, wenn ich nicht selbst in der Halle war und gearbeitet habe, sondern die Mitarbeiter. Und mittlerweile juckt mich das gar nicht mehr, aber ich denke nicht aktiv daran, dass jetzt jemand vor Ort ist, weil ich mich auf die Leute eben verlassen kann. Und auch dieses Verantwortung abgeben ist eine Sache, die lernt man im Studium überhaupt gar nicht. Und das war für mich echt ein schwerer Prozess, weil im Studium ist man so auf sich alleine gestellt. Ne? Der Lernerfolg hängt nur von seiner eigenen Leistung ab. Und genauso dachte ich, okay, der Erfolg von Paddelbrust hängt von meiner eigenen Leistung ab, aber das ist ja gar nicht so. Ne? Sondern es geht ja darum, dass man das Beste aus seinen Mitarbeitern rausholt und denen auch vertraut. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die jetzt sehr gut funktioniert. Und wenn ich die weiterspinne, dann bin ich jetzt optimistisch, dass es dann in den nächsten 2-3 Monaten, sobald wir alle Flows irgendwie drin haben, dann auch so ist, dass ich dann sehr gut abschalten kann.
Ja. Und wie geht ihr mit Teamstrukturen gerade um? Also dieses ganze Thema Führung, ne? Du sagst schon, also das lernen wir jetzt nicht irgendwie in der Theorie. Wie seid ihr daran gegangen? Also wie groß ist das Team? Hast du da irgendwie Sachen, wo du sagst, okay, das bringt wirklich weiter?
Also ich habe jetzt sieben Leute vor Ort. Wir sind sehr, also wir haben eigentlich gar keine Hierarchie. Ich rede mit denen so, wie die mit mir reden. Und wir haben jetzt einfach Verantwortungsbereiche aufgeteilt. Und überall, wo Hilfe benötigt wird oder irgendwo, wo es unangenehm wird, springe ich dann einfach ein. Das heißt, wir haben den lieben Yannick, der ist Vollzeit bei uns dabei. Er kümmert sich vorrangig um die Akademie, um Training, um auch die Events, aber auch so das große, was so Personalplanung angeht. Der Adrian, der kümmert sich um Social Media und die Jasmina um die Events und der Eddie um auch die Akademie, weil er unser Trainer ist. Das heißt, darüber versuchen wir dann einfach so ein bisschen die Verantwortungsbereiche aufzuteilen, sodass wir dann zueinander arbeiten. Und ja, eigentlich läuft das aktuell ganz cool. Dadurch, dass wir so einen sehr offenen und coolen Austausch haben, also zumindest hoffe ich das, dass die das auch so sehen, melden die sich mit auch kleinen Themen bei mir. Keiner schämt sich, irgendwas nachzufragen. Und das läuft eigentlich aktuell sehr gut, ja.
Ja, ja, stark auch zu hören, wie du so in die Rolle reinwächst, ne? Also ich kenne jetzt deinen Co-Founder nicht. Ich meine, ihr macht das ja schon dann auch zusammen jetzt von Anfang an, so diesen ganzen Prozess. Ja. Und dann, genau, aber so dieses einfach reinwachsen, ne? Also das höre ich da auf jeden Fall sehr raus.
Ja, voll. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe selber für mich auch immer irgendwie, ich will nicht sagen Probleme, aber schon so meine Abneigung gegenüber Hierarchien gehabt. Und ich mag das erst recht, wenn Leute sehr forsch auch neue Ideen anbringen oder auch sehr viele neue Ideen haben. Und mich hat das immer total genervt, wenn sowas im Keim erstickt wird. Deswegen sage ich das zu meinen Leuten, ey, macht euer Ding. So, wenn ihr eine Idee habt, dann bringt sie auf. Und wir testen auch jede Idee, die irgendwer aufbringt, erstmal. Und wenn sie gut läuft, dann läuft sie gut, dann nehmen wir sie auch. Also ich glaube, dass das der richtige Ansatz ist, um die auch langfristig da zu halten, oder? Und dass sie auch alle Spaß haben und vor allem alle auch die Idee cool finden, weil das ist das Wichtigste. Wir transportieren ja, dadurch, dass wir direkt mit dem Consumer auch arbeiten, transportieren wir auch eine Idee. Und wenn die Leute vor Ort keinen Bock haben auf ihren Job, dann merkt man das ja sofort. Und wenn sie aber von der Idee, da eine coole Pallehalle zu bauen, überzeugt sind und auch überzeugt sind von einem langfristigen Weg, dann kommen die auch ganz anders in Austausch mit den Leuten, die vor Ort spielen.
Voll. Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir es jetzt so ein bisschen quasi größer strukturieren und in Worte fassen, ne, ich rede dann immer ganz gerne auch von für welche Werte steht ihr zum Beispiel, ne? Und das zeigt sich ja eben durch die Handlung. Und vielleicht seid ihr auch da, ne, jetzt einfach so vorgegangen, losgegangen und gleichzeitig bildet sich das ja jetzt schon sehr, sehr schnell auch einfach durch das Team. So, wie gehst du mit den Leuten um? Wie geht ihr zusammen daraus? Ja, mega cool. Also, du hast ja vorhin ganz schön beschrieben, keiner beneidet dich jetzt groß drum, ne, dass du da jetzt einfach gerade als Geschäftsführer unterwegs bist. Und gleichzeitig gibt's ja irgendeine Motivation, die dich so dran hält, auch zu sagen, ey, ich gehe da jetzt all in. Was ist diese Motivation für dich? Was sagst du, dass du, also was treibt dich gerade an, ne? Jeden Tag dich auch mit Paddle zu befassen, mit Paddle Bros und das Ganze weiterzuentwickeln?
Ja, das eine ist, dass ich einfach unfassbar gerne spiele und hätte ich die Halle nicht, dann müsste ich sehr viel Geld dafür ausgeben, viel zu spielen.
Good point.
Das ist das eine. Also langfristig gesehen ist es so, langfristig die Idee, in die Politik zu gehen und deswegen, wer Gesetze macht, muss Gesetze verstehen, deswegen im Jura. Aber wer Gesetze über auch Wirtschaft macht, sollte auch, glaube ich, Wirtschaft mal erlebt haben. Und aus der Idee war eigentlich bei mir von Anfang an klar, okay, ich muss irgendwann mal was Eigenes machen, um selber diese Brille aufzusetzen. Und deswegen eigentlich die Motivation des Learnings, ne? Also dieses Ganze mal gemacht zu haben, mal erfahren zu haben. Und ich glaube, das hat bisher ganz gut geklappt, dass ich im letzten Jahr sehr viel gelernt habe über wie Unternehmen funktionieren, auch wenn es nur, das sage ich immer ganz gerne, eine Sporthalle ist, ne?
Wow. Ja, also es klingt jetzt so, dass du diesen Plan ja dann auch schon was länger hast, ne? Also dieses Langfristige, auch so für dich zu wissen, irgendwie Politik darf es mal sein. So, wann hat sich das für dich formiert? In welche Richtung es geht?
Boah, ich glaube so 2014 oder ja, in dem Dreh. Aber eigentlich, also ich habe schon immer recht gerne diskutiert und dann auch war ich recht schnell politisch aktiv. Dann über Corona ein bisschen mehr politisch aktiv. Ich habe viel mit meinem kleinen Bruder auch über Politik geredet, auch so ein bisschen über neue Ansätze, wie man ans Ganze rangehen kann. Und ich habe so gemerkt, okay, ich möchte schon was bewegen. Ob das jetzt ob die Politik der richtige Weg dafür ist, weiß ich nicht. Aber ich habe von Anfang an gedacht, okay, Herr Arius, das ist ja schon das Gefühl, dass du so ein bisschen auch ein Charakter bist. Und ich finde, Charakter braucht die Politik. Und ich glaube auch so Leute, an die man sich so persönlich halten kann in der Politik, ist auch immer was Cooles. Und damit habe ich mich immer schwer gemacht oder schwer gefühlt, mich mit Leuten zu identifizieren, die aktuell in der Politik sind. Und genau diese Lücke möchte ich stopfen. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Ob ich ein Typ dafür bin, auch keine Ahnung. Aber es ist so das, wo ich sage, okay, das finde ich irgendwie ganz cool oder ganz sympathisch vom Weg her. Auch weil ich das Privileg einfach habe, zu sagen, diese finanzielle Abhängigkeit da jetzt groß irgendwo reinzustarten, die habe ich nicht. Oder beziehungsweise jetzt auch über Paddle Bros schaffe ich mir diese Unabhängigkeit. Und das finde ich eigentlich auch sympathisch, ne? Weil ein Politiker, der das fürs Geld macht oder so am Amt klebt, weil er eben das fürs Geld macht, das finde ich auch irgendwie nicht in. Oder ist schön, wenn man es nicht hat, sagen wir es so.
Ja, ja. Nee, danke fürs Reinholen, Jost. Das finde ich total spannend. Also da bist du jetzt auch einer so der Ersten mit diesem Long-Term-Plan und gleichzeitig, weißt du, auch da, ne, so dieses in der Praxis zu verstehen, so wie ist zum Beispiel jetzt ein Unternehmensaufbau, ne? Und was bedeutet das, eine Firma zu haben, auch eine kleinere Firma, gerade in Deutschland. Ich bin auch aktiv im Verband VGSD, Verband für deutsche Gründer, Gründerinnen und Selbstständige. Da geht es um alle, die bis maximal 9 Mitarbeitende haben. Und du weißt ja vielleicht in Deutschland, ne, wir haben irgendwie 99% sind kleine und mittelständische Firmen, also KMUs bis zu 249 Mitarbeitende, aber eher kleinere Firmenstrukturen. Und ganz oft fehlt so auch diese Brücke, so dieses Verständnis zwischen, so was bedeutet das, egal ob jetzt irgendwie 9 Mitarbeitende da sind, auch 50 oder mehr, ne? So, was macht diese Firmen aus und dass es eben nicht gegeneinander ist, ne? Also nicht irgendwie Unternehmen gegen jetzt Angestellte, sondern ein Miteinander und wie können wir da auch alle irgendwie zusammenbringen? Also finde ich toll, dass du sagst, so du erlebst es gerade und dann guckst du einfach, was passiert, aber eben auch mit dieser politischen Motivation.
Genau, also irgendwo muss jetzt noch das zweite Staatsexamen mit rein. Also die 2 Jahre Referendariat, die will ich noch machen, damit ich mich auch Vorjurist nennen kann. Die Frage ist aktuell nur, wann bekomme ich es unter? Eigentlich wollte ich jetzt im August starten, aber das Ding ist, ein Referendariat bedarf eigentlich voller Aufmerksamkeit, dass das da auch notentechnisch am Ende nicht ganz ohne ist. Von dem her muss ich mal überlegen, wie ich es schaffe, da bis August die Mannschaft so aufzustellen, dass ich eben, ja, keine Ahnung, 4 Tage dann im Referendariat bin und 3 Tage dann Zeit habe für die Paddelhalle. Und dann habe ich nochmal 2 sehr stressige Jahre und dann kann man aber danach wenigstens einen Haken hinter die Ausbildung machen.
Ja, okay, cool. Also auch, dass du sagst, du verfolgst es weiter, ne? Also ich kenne mich jetzt in dem Jura-Journey nicht so ganz aus, aber ja, bin gespannt, da auch ein bisschen mitzubekommen, wie du das managst. Also gerade mit den Ressourcen und mit dem Team dann auch, ne? Vielleicht eine gute Übung.
Ja, voll. Ja, aber okay. Jura ist schon spannend auch. Gerade im KI-Bereich tut sich da super viel. Und da haben wir jetzt bei der Kanzlei, wo ich davor war, bei Freshfields auch sehr viel gemacht oder durfte ich auch machen in die Richtung. Und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die interessant sein kann. Aber ich bin noch unentschlossen, wo es hingeht und deswegen teste ich so viel aus, wie es geht. Ne?
Ja, mega. Vielleicht noch mal kurz dazu. Ich habe es mir auch notiert eingangs, wo du gesagt hast, so ein kleiner Hack, ne, persönliche Haftung auf jeden Fall mit Nein beantworten. Also was würdest du jetzt aus dieser juristischen Perspektive auch reinbringen, wenn es um den unternehmerischen Weg geht? Hast du da noch irgendwelche Hacks, so das und das ist auf jeden Fall essentiell, da sollte dran gedacht werden, für alle, die jetzt eben nicht aus dieser Jura-Ecke kommen?
Also erstmal ein Tipp für die aus der Jura-Ecke kommen, nicht denken, dass man alles selber machen kann. Also gerade so Unternehmensgründung sollte man für sich vielleicht noch einmal jemanden ranholen. Habe ich im Vertrag auch ein paar Fehler gemacht, die ich im Nachhinein bereue, aber ja, so ist es halt. Und für die Leute, die nicht aus dem juristischen Bereich kommen, eben auch der Rat, da frühzeitig, ne, mit dem Steuerberater die Struktur klären, dann auch bei den Verträgen sich lieber Hilfe holen, als zu sagen, eben man macht das und vertraut aufeinander, weil Verträge sind einfach dafür da, Streit zu vermeiden. Und deswegen sind zwar Verträge teilweise unangenehm, aber sie sind langfristig halt einfach sehr viel besser. Und auch bei Themen, gerade was so Baurecht angeht, was aber auch diesen ganzen Betrieb angeht, einfach lieber 3-4 Mal noch eine Schleife ziehen, juristische Hilfe holen, bevor man da irgendwelche Fehler macht, die man dann im Nachhinein nicht mehr ausbaden kann. Ne? Also ich glaube, dass da das juristische System zu komplex ist, als dass man sich das über ChatGPT oder so aneignen können muss.
Ja. Also gerade in Deutschland, ne, würde ich jetzt auch so unterschreiben mit dem, was ich so dazu erlebt habe. Ich gucke gerade selber wieder nach einer neuen Markenanmeldung und da finde ich es auch ganz spannend, weil, ne, jetzt Patentanwälte, also ich habe verschiedene Angebote vorliegen, habe aber auch eine Förderung beantragt und darf mir jetzt passende Kanzleien suchen, die einen sogenannten IP-Scan machen, Intellectual Property Scan. Was würdest du sagen, wenn es jetzt darum geht, so passende Stellen zu finden? Also was ist da so am besten? Also wie finde ich jetzt die passende Kanzlei, wenn ich keine direkten Kontakte habe?
Oh, gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Also jetzt gerade beim Patentmarker habe ich auch selbst angemeldet. Also ich erinnere mich ja auch. Jetzt komme ich wieder drauf. Das war ein bisschen Stress. Ich glaube, also es gibt ja diese ganzen bekannten Großkanzleien. Ich glaube, die sind eher wichtig für auch große Firmen, weil die dann auch recht schnell teuer werden. Das ist eigentlich auch noch eine Lücke. Ich glaube, es gibt ja Advokat, um einen Anwalt zu finden, aber es könnte eigentlich eine Lücke sein, zu sagen, ey, wie finde ich die richtige Kanzlei fürs richtige Rechtsgebiet? Aber ansonsten ist meistens die Kanzlei mit dem besten SEO, die als erstes angezeigt wird, wahrscheinlich die dann auch am ehesten genommen werden kann, ne?
Ja, okay, got it. Nee, ist gut, dass du es nochmal sagst, ne? Weil das nehme ich auch immer wahr. So, diese Strukturen sind meistens, also gerade größere, jetzt auch in der Beratungswelt, ne, dann eher auch für größere Firmen gedacht, aber so diese kleineren, und das ist ja wieder so dieses, ne, was definieren wir jetzt als klein, da gibt es ganz wenig Anlaufpunkte. Also danke für den Hinweis, ich check das nochmal.
Ja, super. Ich glaube, gerade für Startups, oder? Also für Startups und dass man da dann die Bereiche clustert, wo Startups irgendwie Probleme haben könnten und da dann passende Anwälte fährt.
Ja.
Das könnte eine Idee sein.
Nehmen wir mal so auf, Justus. Und vielleicht, weil du diesen Begriff jetzt auch gerade nennst, siehst du dich gerade als Startup, also so vom Geschäftsmodell her?
Genau, also ich sehe Padelbros nicht als Startup. Ich denke, wir sind einfach nur eine Sporthalle in Anführungsstrichen. Ich meine, ein Startup hat irgendwie immer was mit einer größeren Idee zu tun. Unser Produkt ist sehr skalierbar, recht einfach. Es ist zwar was anderes als ein Verein, deswegen auch Verein vielleicht ein bisschen neu gedacht, klar. Aber es machen so vieles, dass man im Endeffekt vielleicht auch bodenständig sein muss und sagen muss, es ist eine Sporthalle, ein Ort der Zusammenkunft, klar. Aber es ist eben nicht dieses, wir sind das neue große Startup und wir haben die neue mega coole Idee und genau.
Ja, cool. Genau, also tatsächlich bei Businesswege, ne, ich sage das auch in ein paar anderen Folgen, weil ich schon auch immer gucke, okay, welche Begriffe haben wir in Deutschland? Und Startup ist ja oft eben sehr inflationär auch gebraucht und ich finde es oft missverständlich. Für mich hilft es immer zu sagen, ne, also wenn es zum Beispiel VC Capital gibt, ne, also eher sehr große Investitionssummen bei dir mit dem, was du beschreibst, du hast jetzt von eher Bootstrapping gesprochen, Investments, ne, aus dem direkten Umfeld und genau was du sagst, ne, das Geschäftsmodell selber, also eine Halle zu haben, ne, das ist sich auch nochmal abgrenzt von diesem eher sehr krassen Wachstumsapproach jetzt bei Startups, ne? Also so würde ich es, glaube ich, definieren.
Ja, nee, das kann man sicher so machen. Also es gibt ja auch andere Anlagen, die super schnell, super groß skalieren und die sind wahrscheinlich dann schon eher auch aufgebaut wie ein Startup, ne? Die funktionieren aber auch ganz anders. Da sind die Gründer dann nicht vor Ort oder sonst was, aber ja, vielleicht kann man die so definieren, safe. Aber ich würde Padelbros würde ich nicht so definieren. Ja,
nice, Justus. Vielen Dank auch dafür's Reinholen und dann würde ich jetzt auch zur Abschlussfrage kommen. Und zwar, was ist deine Definition von Erfolg?
Boah, tiefgründig.
ja.
Also ich messe Erfolg grundsätzlich nie monetär. Das ist mir mal ganz wichtig, da ein Auge drauf zu haben. Ich glaube, man in die Versuchung kommt man schnell. Ich glaube, Erfolg ist sehr viel auch eine Form von Erfüllung. Erfüllung kann man erreichen durch natürlich irgendwelche Milestones, karrieretechnisch. Erfüllung kann man aber auch dadurch erreichen, dass man mit seinen Freunden regelmäßig sich trifft und Sport treibt. Erfüllung ist sicher etwas, dass man nach Hause kommt und weiß, man hat eine Freundin zu Hause oder eine Freundin, die auf ihren eigenen Weg geht und da einfach eine Sicherheit hat. Genauso wie eine gesunde Familie eine Form von Erfolg ist. Deswegen ist es sehr vielschichtig, aber mir ist es ganz wichtig, das nicht monetär festzuhalten. Wobei ich auch sagen muss, dass natürlich irgendwo zum Erfolg dazugehört, dass man finanziell stabil steht, weil sonst ist, glaube ich, auch schwierig, glücklich zu werden. Aber es ist mir ganz wichtig, das zu betonen, dass es für mich keine Form davon ist.
Schön, ja, cooler Abschluss. Vielen, vielen Dank fürs Reinholen, Justus. Also mega spannendes Business, was ihr da aufgebaut habt. Und ich werde demnächst auch in Berlin sein. Vielleicht schaue ich da mal vorbei. Und dann zocken wir eine Runde.
Sehr gut.
Genau.
So muss.
Nice. Ja, vielen Dank für dich und deine Zeit.
Danke.
Hast du Mehrwert aus der heutigen Podcast-Folge für dich mitgenommen? Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du diesen Businessweg heute begleitet hast. Wenn du dir mehr Austausch zu deinem eigenen Geschäftsmodell und der Weiterentwicklung wünschst oder auch den eigenen Nachfolgeprozess planst, dann kannst du unser Team jederzeit kontaktieren und uns per E-Mail schreiben oder ein direktes Erstgespräch vereinbaren. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, wie wir dich am besten begleiten und auf deinem Weg unterstützen können.